Sag mal deinem Nachbarn, du schaust heute so gut aus. Und sag's ihm so, als ob du es glauben würdest, okay? Oh, wow. Es sind 165 Stunden vergangen seit unserem letzten Gottesdienst. Ich habe die Stoppuhr nicht angehalten. Denk doch einfach mal ganz kurz dran, dass Gott dich persönlich geschaffen hat. Du bist kein Zufallsprodukt, du bist nicht irgendwas, was im Laufe von Jahrmillionen entstanden ist. Mach dir bewusst, dass der Schöpfer von Himmel und Erde, der alles geschaffen hat, gesagt hat, hey, ich stelle mir die Renate genau so und so und so und so vor. Ich stelle mir die Michaela genau so und so und so vor. Und den Shabbat mache ich auf die Art und Weise. Und jeden anderen, jeden Einzelnen, der da ist, auch. Du bist ein Unikat. Er hat nicht einmal eine geschaffen und gesagt, jetzt klonen wir den, weil es ist einfacher. Sondern er hat jeden geschaffen. Von 9 Milliarden oder 8 Milliarden, wie viel haben wir jetzt auf der Erde? Sind wir schon bei 9? Ich weiß es gar nicht. Gibt es keinen, der genau gleich ist wie der andere? So sehr ist Gott an dir persönlich interessiert. So sehr liebt Gott dich. Ich denke mir, dass manchmal, und jeder von uns kämpft manchmal ein bisschen auch mit sich selber, aber ich glaube, dass das Gott manchmal wehtut, wenn wir in den Spiegel schauen und so unzufrieden mit uns selber sind. Also wenn er mich geschaffen hat, dann mag es schon noch Verbesserungsbedarf geben, aber es ist schon mal eine ganz tolle Grundlage, oder? Dass Gott mich geschaffen hat und sagt, hey, du bist toll gemacht. Im Psalm 139 heißt es, dass er uns schon im Mutterleib geformt hat. Was für ein Vorrecht, so einen Gott zu haben. Und darum möchte ich, dass du das nächste, wenn du morgen in der Früh in den Spiegel schaust oder heute Abend beim Zähneputzen, dann sag Gott einfach Danke, dass er dich so wunderbar geschaffen hat. Kannst du das tun? Das ist ja, das ist nein. Und denk einfach mal kurz dran. Herr, wir danken dir, dass du so ein großartiger Gott bist. Herr, ich danke dir, dass du jeden von uns so einzigartig gemacht hast. Und ich danke dir, dass jeder einzelne von uns dir so unendlich kostbar ist. So unendlich kostbar, dass du alles getan hast, dass jeder einzelne von uns, wenn er sein Herz öffnet für dich und dich in sein Leben einlädt, in alle Ewigkeit bei dir sein darf. Und Herr, ich danke dir für die Gewissheit, die wir haben dürfen. Dass wenn wir jetzt sterben würden und Jesus Christus unser Herr und unser Gott ist, dann wissen wir, wo wir hingehen. Mir ist heute was bewusst geworden, ist noch nicht Teil der Predigt. Wir haben uns heute getroffen mit einer Freundin von uns, die Erne, von der der Mann im August gestorben ist, habt ihr sie alle mitbekommen, zu einer ganz bösartigen Form von Krebs innerhalb von 5 Wochen. Und wir haben miteinander geredet und ich habe ja auch gesagt, dass mir das schon immer wieder so beschäftigt, weil du keine Antworten hast, warum jemand, der so gut beieinander ist und so voller Elan und voller Energie und Gott so liebt, wieso der weggenommen wird. Und es ist erstaunlich, mit welchem Frieden und Ruhe und Gelassenheit sie das tragen kann, wie der Heilige Geist sie tröstet. Aber in diesem Gespräch ist mir was bewusst geworden. Mir ist bewusst geworden, dass wir die Dinge ganz stark aus unserer Perspektive sehen. Und aus unserer Perspektive ist ein Verlust, natürlich. Aber wenn ich das aus Gottes Perspektive sehe, verstehst du, Gott sagt zu uns, dass wir hier Fremde auf der Erde sind. Also er sagt, dort wo du lebst, da bist du eigentlich ein Alien. Von wann kommst du auch so vor? Weil du in ein anderes Königreich hineingeboren bist. In ein Königreich, das da ist die Erde dagegen nicht einmal ein Abglanz. Und mir geht es genau gleich, wie die Julia heute gesagt hat, wenn ich da hinausschaue und der Himmel blau ist und die Sonne noch so runterstrahlt, dann denkst du, wie wunderschön hat Gott dieses Staubkorn geschaffen. Und dann sagt Gott, dass diese Staubkornerde nur ein Schatten von dieser Herrlichkeit ist, zu der Gott uns eigentlich berufen hat. Darum sagt Gott, das Beste kommt ja erst noch für uns. Darum sagt der Paulus, lieber wäre ich eigentlich schon beim Herrn, aber um euretwillen ist es besser, dass ich noch da bin. Und aus dieser Perspektive heraus und aus göttlicher Perspektive heraus kann ich eigentlich das auch sehen, dass ich sage, je kürzer meine Zeit in der Fremde, und versteht mich nicht falsch, ich rufe nicht zum Selbstmord auf oder so, sonst irgendwas, aber aus Gottes Perspektive heraus ist es doch nicht so, wenn der stirbt, dass das was Furchtbares ist, sondern er ist beim Herrn, für uns ist es ein Verlust, das ist keine Frage. Und es tut weh. Aber aus Gottes Perspektive heraus ist es doch so, wenn ich so schnell wie möglich die Gnade habe, hinüberzugehen in die Heimat, in mein dort, für das ich eigentlich berufen bin und geschaffen worden bin, dann macht es ja, ist das nichts Schlimmes. Versteht ihr, was ich sagen will? Und wir dürfen diese Perspektive haben. Für mich ist es so ein Vorrecht, dass wir als Christen diese gewaltige Perspektive haben dürfen. Ich muss nicht die Depression kriegen, wenn da wieder ein weißes Haar sprießt und ein Fältchen mehr kommt. Weil das sind alles Anzeichen, dass die Zeit auf dieser Erde kürzer wird für mich, in der Fremde. Und dass der Tag kommt, wo ich zu ihm gehen darf und alles erleben darf, was ich mir jetzt nur so ausmalen kann und kaum vorstellen kann. Und wenn die Bibel beschreibt von Straßen aus Gold und ähnliche Dinge, dann glaube ich, ist das nur so ein, ob die dann echt aus Gold sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist nur so ein Versuch zu beschreiben, dass das, was da wozu Gott uns berufen hat, um so viel schöner und so viel herrlicher und so viel großartiger ist, dass du dich freuen kannst, wenn deine Zeit hier erfüllt ist und du in deine eigentliche Heimat einkehren darfst. Weil wenn wir ehrlich sind, so dankbar wir sind, dass wir hier leben dürfen, es ist schon auch immer eine große Herausforderung. Und trotzdem freuen wir uns, dass wir da sind. Er ist hier bei uns und wir sind auf der Siegerseite, weil wir Kinder Gottes sind und da drüben sind wir es auch. Also egal, wo wir leben, ist es ein Segen, dass wir bei Gott sein dürfen. Und ich möchte dich wirklich, wenn du diese Gewissheit noch nicht im Herzen hast, wenn du nicht sagen kannst, wenn ich jetzt sterbe, dann weiß ich, dass ich zu Gott gehe und dass ich bei ihm bin, dann lass uns miteinander beten. Dann komm nach dem Gottesdienst, dass wir miteinander beten. Es braucht nichts anderes, als wie Gott um Vergebung seiner Sünden zu bitten und Jesus Christus einzuladen, in unser Leben zu kommen. Und wenn du das getan hast, dann darfst du auch diese Gewissheit haben im Herzen. Und wenn du sie noch nicht hast, dann beten wir auch nochmal miteinander. Okay. Komm, lass uns doch gleich miteinander beten. Ne? Ich möchte zuerst einfach nochmal dieses Gebet sprechen, wo wir Jesus um Vergebung unserer Sünden bitten und ihn einladen, in unser Herz zu kommen. Und du darfst es einfach im Herzen mitbeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich am Kreuz erlöst hast. Ich danke dir, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Vergib mir meine Sünden, Herr Jesus. Und komm du in mein Leben und verändere mein Leben, dass ich so werde, wie du dir das vorgestellt hast. Komm, Heiliger Geist, und hilf du mir dabei. Amen. Und Herr, ich bete jetzt auch noch für jeden Einzelnen, der damit kämpft und sich nicht sicher ist, ob er gut genug ist für dich. Ich möchte einfach sagen, du bist ein Kind Gottes. Da stellt sich die Frage nicht, ob du gut genug bist. Du bist ein Kind Gottes, ein Erbe Jesu Christi, ein Erbe des Segens Abrahams. Und weil du das bist und weil er so gut ist, bist du ein Kind Gottes und bist du erlöst und hast du das, was die Bibel als Heilsgewissheit bezeichnet. Ich darf wissen, dass ich trotz meiner Unvollkommenheit ein Kind Gottes bin, und Gott mich mit offenen Armen aufnimmt. Obwohl er noch vielleicht einiges an mir auch arbeitet und verändert und neu macht. Amen. Gut, lass uns zur Predigt gehen. Wir predigen, oder wir sind ja momentan beschäftigt mit Gebet. Lass uns ganz kurz wiederholen, was wir das letzte Mal über Gebet uns angehört haben. Wir haben gesagt, wir sind, wenn du dich erinnerst, Jesu Stellvertreter hier auf Erden. Und weil wir seine Stellvertreter sind, hat er uns Vollmacht gegeben. Lukas 10, 19 heißt, siehe, ich gebe euch Vollmacht zu treten auf Schlangen und Skorpione und über die gesamte Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Nichts wird euch schaden heißt nicht, dass uns nichts passieren kann. Aber es heißt, niemand kann uns diese Erlösung rauben. Niemand kann uns diese Stellung, die wir vor Gott haben, rauben. Das kann nicht beschädigt werden, weil Gott für uns ist. Unser Gebet im Glauben bewahrt diese Erde, weil Gott uns Vollmacht gegeben hat und wir seine Stellvertreter sind. Dann, wenn wir beten, geschieht im Geistlichen etwas und die Mächte der Finsternis werden zurückgedrängt. Darum nochmal, ich lade euch echt ein, zu den Gebeten zu kommen. Jeden Samstag von 3 bis 20 vor 4 beten wir da miteinander und auch jeden ersten Mittwoch von 19 Uhr bis 20.30 Uhr, weil durch uns Gott auf dieser Erde wirkt. Und der Feind versucht uns da einzulullen, dass uns das nicht mehr bewusst ist. Und ich möchte noch das Zitat lesen vom E. Bounds, nächste Folie. Er hat geschrieben, Gott formt die Welt durch Gebet. Je mehr gebetet wird, desto besser sieht es in der Welt aus und desto stärker ist die Macht über das Böse. Das Gebet der Kinder Gottes ist das größte Kapital des Himmels, durch das Gott sein großes Werk auf Erden durchführt. Gott macht das Gelingen seiner Sache vom Gebet abhängig. Wenn das alles stimmt, dann sollte Beten täglich unsere Hauptaufgabe sein. Und ich bete wirklich, dass der Heilige Geist uns das neu bewusst macht und alle diese Schleier, die der Feind immer wieder versucht, so auf unsere Augen zu legen, wegfallen und weggehen. Ich möchte heute mit euch darüber reden, über das Gebet des Glaubens und über so ein paar Arten von Gebet, uns die einfach nochmal vor Augen zu führen. Beten hat nichts zu tun mit Betteln. Es ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist. Es geht nicht darum, Gott zu überzeugen, dass er etwas tut. Fällt es da kein gutes Beispiel ein? Aber es ist ganz, ganz essentiell, dass wir das verstehen. Wir denken manchmal oder wir beten auf eine Art und Weise, wo wir denken, wenn wir Gott lang genug lästig sind, dann sagt er irgendwann, Mann, bevor man jetzt noch einmal auf den Keks geht, okay, gebe ich es dir halt. Aber das ist eine Lüge des Feindes. Weil Gebet ist nicht Gott betteln, dass er was tut, sondern Gebet heißt, das, was Gott getan hat und was sein Wille ist, zu nehmen und proklamativ über dieser Erde freizusetzen. Und so kommen die Dinge in Existenz. Wenn jemand krank ist, dann gehst du nicht hin und sagst, bitte, bitte, Herr, mach ihn gesund, sondern du betest, dass die Kraft Gottes kommt und diesen Menschen freisetzt und dass die heilende Kraft Gottes, die freigesetzt wurde durch Jesus am Kreuz, diesen Menschen wiederherstellt. Und wir beten, ob wir es jetzt jedes Mal sehen oder nicht. Weil unsere Aufgabe ist zu beten, wir können niemand heilen. Ich bin nicht der große Zampano, der Hokuspokus macht und dann ist jemand gesund. Sondern es ist Gottes Kraft und Gnade, die durch unseren Glauben wirkt. Ist das verständlich? Beten heißt eigentlich, das, was schon geschehen ist, in Anspruch zu nehmen. Und dem Teufel zu sagen, hey, hallo, hör zu, da ist die Grenze, weil Gott hat das und das getan und das gesagt und darum erlauben wir dir nicht, so zu tun, als ob das nicht geschehen wäre. Wir rufen die Dinge hervor, die Gott am Herzen hat und wir versuchen nicht, einen bösen Gott gnädig zu stimmen. Bitte sag, dass das verständlich ist, was ich da sage. Herr, setzt du das frei in uns, in unseren Herzen? Ich ertappe mich selber auch immer wieder dabei, dass ich auf diese alte Art bete. Herr Jesus, bitte, 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 tu doch und mach doch. Und Jesus sagt, hey, ich habe es schon lange getan. Amen. Beten heißt, Jesus Sieg über Satan in Anspruch zu nehmen. Okay? Jesus Sieg über Satan in Anspruch zu nehmen. Und unsere Gebete versuchen nicht, Gott zu manipulieren oder so weit zu bringen, dass er irgendwas tut, was wir möchten, sondern unsere Gebete weisen den Feind zurück und in die Schranken. Und sagen dir, hallo, du bist besiegt, auch wenn du so tust, als ob du es nicht wärst. Auch wenn du so dich aufführst, als ob du der Herr der Welt wärst. Aber es gibt nur einen, dem die Erde gehört und das ist unser Herr Jesus Christus. Amen. Der Teufel gibt die Dinge nicht freiwillig her. Gebet hilft uns, ihm, dem Teufel nämlich, diese Dinge abzuringen. Lass uns miteinander in Lukas 4 gehen. Das ist die Stelle, wo der Geist Gottes Jesus in die Wüste führt. Und da heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diese Steine in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Und dann führt er ihn auf die Höhe, zeigt ihm alle Königreiche und sagt, er gibt ihm die Macht über diese Dinge und so weiter. Dreimal versucht er ihn. Und es war zu einem Zeitpunkt, wo Jesus schwach war, wo es ihm nicht gut gegangen ist. 40 Tage in der Wüste, ich meine, du sitzt nicht im klimatisierten Auto, okay, wo es frisch und kühl ist. Und dort 40 Tage lang nichts zu essen, das bringt dich an die Grenze von dem, was du aushalten kannst. Und wir lesen in der Bibel, dass er sehr, sehr hungrig war. Und dann kommt einer und sagt, hey, für dich ist doch kein Problem, die Steine in Brot zu verwandeln. Und Jesus weiß, ja, es ist kein Problem. Du musst ein Wort sprechen und die Steine werden Brot. Er könnte es jetzt tun. glaube, die Versuchung ist groß. Und trotzdem tut das nicht, weil er sagt, er richtet sich nach Gott aus. Und er überwindet den Teufel in diesen Versuchungen, die der Teufel bringt und ihm vorsetzt. Darum ist auch so wichtig, dass wir uns in den guten Zeiten vorbereiten, falls der Teufel mal kommt. Es nützt dir nichts, wenn du anfängst, die Bibel dann zum Durchblättern, weil gerade der Feind auf dich einhämmert. Ist besser wie gar nichts, okay? Aber besser ist, wenn du das Wort Gottes kennst, weil du täglich darin liest und wenn der Feind kommt, ihm sagen kann, so wie Jesus Christus, es steht geschrieben, weiche von mir. Und dreimal versucht drin, und dann heißt am Schluss, als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Hey, da ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und der Teufel sagt nicht, da habe ich keine Chance, ich lasse ihn in Ruhe. Sondern wo er merkt, er hat keine Chance, zieht er sich zurück und wartet auf eine andere Gelegenheit. Und genauso geht es uns auch. Der Teufel lässt uns einfach nicht einfach in Ruhe. Du kannst nicht einfach da Menschen vom Evangelium erzählen und der Teufel steht daneben und sagt, na, ja, eigentlich macht das eh ganz gut. Er kämpft um sein Reich, aber es ist ein Reich, das besiegt ist durch Jesus Christus. Und wenn einer kommt und diesen Sieg in Anspruch nimmt, dann muss der Teufel weichen, weil Jesus die Autorität hat. Prüfungen sind in dem Sinne eigentlich was Positives. Und wenn die Bibel davon spricht, dass wir durch Prüfungen gehen, dann ist es was Positives. Wir lesen auch da drin, in Vers 14, also 40 Tage Wüste, der Teufel kommt, versucht ihn, der Teufel gibt auf und lässt ihn einige Zeit in Ruhe. Und da heißt in Vers 14, danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Diese Glaubensprüfung, durch die er gegangen ist, hat was freigesetzt. Immer wenn der Feind uns versucht, oder immer wenn Gott zulässt, dass wir durch einen Test gehen, dann ist es ein positiver Test. Verstehst du? Es ist nicht ein Test zu schauen, fällt er durch oder fällt er nicht durch. Es ist mehr so ein Test zu sagen, hey komm, du hast jetzt alles, was du brauchst, jetzt geh auf den nächsten Level. So wie eine Gehaltserhöhung. Wo Gott im Prinzip sagt, hey, du bist soweit für die nächste Stufe. Und jetzt lasse ich was kommen, damit du freigesetzt wird in die nächste Stufe. Lass uns das nochmal kurz lesen, nächste Folie, im 1. Korinther 10, Vers 13. Da heißt, Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Was heißt das? Wenn man das griechische Wort anschaut, dann ist es eine positive Herausforderung. Das heißt etwas, wo man weiß, du wirst es schaffen. Du packst es. Und genau das sagt er auch da. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das ist die einzige Absicht, wenn Gott was zulässt, dass er sagt, jetzt habe ich dir alles gegeben, damit du auf die nächste Stufe kommen kannst. Und insofern sind solche Prüfungen positiv, aber der Feind versucht uns das anders zu verkaufen. Wenn wir in einer Prüfung drinstehen, dann kriegen wir die große Krise. Was haben wir falsch gemacht? Ist verdeckte Sünde irgendwo in uns drin? Was ist jetzt los? Wieso hat der Teufel solche Macht über mich? Er hat keine Macht über dich. Vielleicht will Gott nur und sagt, jetzt ist Zeit für den nächsten Level für dich. Und genau aus dem Grund sagt der Jakobus im Jakobusbrief, im ersten Kapitel vom Jakobusbrief, lass uns da kurz hineingehen. Wer kann es auswendig? Der Jakobus ist im Neuen Testament, gell? Da ist er. In Vers 2 heißt, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Ja, spinnt denn der? Hat der einen Vogel? Wie kann man sich freuen, wenn man geprüft wird? Man kann sich nur freuen, wenn man weiß, dass es keine Prüfung zum Versagen ist, sondern eine Prüfung zur Belohnung. Und dass Gott die Prüfung zulässt, weil er dich belohnen will. und weil er dich in die nächste Stufe führen will. Und darum redet er dort weiter und sagt, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Es ist wieder dasselbe Wort. Diese positive Herausforderung, weil was Gutes rauskommt dabei. Und weiter sagt er dann, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit einer Antwort rechnen oder glauben, denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie die Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. Wer glaubt, dass er ein Zweifler ist? Okay, du musst nicht aufzeigen. Einfach mit dem Auge zwinkern, okay? Die anderen sehen es nicht. Damit ist nicht der Zweifel gemeint, dass ich manchmal mir unsicher bin oder dass es manchmal herausfordernd ist, an Gott festzuhalten. Da ist der Zweifel, mit dem Zweifel ist gemeint, dass du ständig zwischen dem, was Gott dir sagt und zwischen dem, was die Welt sagt, hin und her pendelst. Einmal da und dann wieder da und dann wieder da. Da kann nichts rauskommen, weil du auf zwei verschiedenen Hochzeiten tanzt, weil das eine das Gegenteil von dem anderen ist und das im Widerspruch steht. Und sich gegenseitig eigentlich immer wieder annulliert. Du bist jemand, der Glaube hat, wenn du an Gott festhaltest. Das ist eigentlich nicht zweifeln. Sich zu entscheiden, in der Herausforderung trotzdem zu Gott zu stehen und sich auf das zu verlassen, was Gott sagt. Das ist Glaube. Also bist du kein Zweifler, okay? Aber wenn du heute von Gott begeistert bist und morgen dann schon wieder in der Welt lebst, mit deinen Freunden auf die ärgsten Sauftouren gehst und ähnliche Dinge, naja, das geht dann halt nicht zusammen. Gut. Dieser Glaube, dieses Gebet des Glaubens setzt die Kraft Gottes frei. Matthäus 9, 23, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon kurz angeschaut, da kommt Jesus vom Berg herunter, vom Berg der Verklärung, und da ist ein Vater mit seinem mondsüchtigen oder epileptischen Kind, und er kommt zu Jesus und sagt, Jesus Christus, wenn du kannst, heile mein Kind, weil deine Apostel haben es versucht und die bringen nichts zusammen. Und Jesus Christus sagt, wenn du glaubst, wenn ich glaube, dem Glaubenden ist alles möglich. Und was sagt der Papa? Er sagt was ganz Schönes, Menschliches. Er sagt, Herr, ich glaube dir, hilf meinem Unglauben. Und es reicht Gott. Mehr braucht er nicht. Jesus heilt dieses Kind. Ich möchte mir euch noch ganz kurz anschauen. Der Luther hat seine Methode auch entwickelt, wie man gut beten kann. Das möchte ich einfach noch mal kurz in Erinnerung rufen. Wir haben es letztes Jahr schon mal miteinander angeschaut. Der Luther sagt, es ist wichtig, dass wir jeden Tag so eine fixe Zeit haben, wo wir einfach Zeit mit Gott verbringen, wo wir beten auch, mit ihm kommunizieren. Und dann sagt er, und wenn du da in der Bibel liest, dann mach vier Dinge. Und diese vier Dinge kannst du beten. Er sagt, dass die Bibel ist das, was du gelesen hast, ist wie ein Lehrbüchlein. Das heißt, ich habe was gelesen und dann frage ich mich und sage, Herr, was kann ich daraus lernen? Was willst du mir da mit dem Text sagen? Dann sagt er, das zweite ist, dass die Bibel ein Dankbüchlein ist. Für was kannst du Gott danken, was da drin steht? Für was kannst du Gott Danke sagen, für das, was er getan hat? Ich würde sogar das Dankbüchlein an erster Stelle stellen. Ich fange normalerweise mit Danken an, weil ich merke, dass es, wie heißt es so schön, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Dann sagt er, es ist ein Beichtbüchlein, das heißt, was spricht dich da an, wo du sagst, aha, da brauche ich Veränderung. wo will Gott mich verändern? Und dann ist es ein Betbüchlein oder ein Beichtbüchlein, wo du eben sagst, was will Gott verändern? Und dann betest du, es ist ein Betbüchlein, und bringst es vor Gott hin und lädst ihn ein und bittest ihn, dass er dir da hilft in dem Bereich. Ich denke, hier ganz eine gute Möglichkeit, wie man beten kann. Der Nikolaus von der Flüe, hat von dem jemand schon was gehört? Das war ein Schweizer, weiß nicht mehr genau, in welchem Jahrhundert er gelebt hat. Der hat von ihm wird gesagt, dass er, ich glaube, 40 Jahre lang nichts gegessen und nichts getrunken hat, außer zweimal am Tag das Abendmahl genommen. Und das dürfte scheinbar erwiesen, dass das wahr ist. Und er hat eigentlich dasselbe gesagt, was wir heute im zweiten Lied gesungen haben. Er hat gesagt, mein Herr, mein Gott, nimm alles mir, was mich trennt von dir. Nimm alles weg, was zwischen dir und mir steht. Mein Stolz, mein Eigensinn, meine Rebellion, was immer da ist. Mein Zweifel, mein Unglaube. Das Zweite ist, er betet und sagt, mein Herr, mein Gott, gib alles mir, was mich führe zu dir. Mach alles stark in mir, was auf dich hin, was mich zu dir bringt. Mach mein Gebetsleben stark, mach mein Glaubensleben stark. Mach die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen stark. Meine Gemeinschaft mit dir. Und dann sagt er, mein Herr, mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Erlöse mich von meinem Egoismus, wo sich alles nur um mich dreht. Und lass mich zu jemand werden, der ganz nach deinem Plan und nach deinem Willen lebt. Haben wir noch kurz Zeit, dass wir noch... Machen wir Schluss da. Nein, wir haben noch ein bisschen. Ich möchte mit euch noch ein paar Formen von Gebet anschauen. Gebet hat immer zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist Beziehung. Das Vaterherz Gottes, seine Liebe zu uns, dass wir seine Kinder sein dürfen. Aber Gebet hat auch immer einen zweiten Aspekt. Es darf nicht da stehen bleiben. Und der zweite Aspekt ist das Reich Gottes. Das Gebet den Willen Gottes auf der Erde freisetzt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Diese zwei Aspekte sollten eigentlich im Gebet auch immer wieder vorkommen. Und ich möchte mit euch so ein paar Gebetsformen anschauen. Zwei Gebetsformen, die ganz stark mit Beziehung zu tun haben, ist auf der einen Seite einfach diese Kommunikation mit Gott, das Gespräch mit Gott. Ich kann mit Gott reden wie mit einem Freund. Ganz einfach. Ich kann mit ihm so reden, wie wenn ich mit einem Freund reden würde. Ich kann ihm mein Herz ausschütten, aber ich kann ihm auch zuhören. Und ich glaube, das ist etwas, was uns manchmal auch ein bisschen abgeht, dass wir so Monologe führen und ihm alles sagen, was uns am Herzen liegt. Und dann sagen wir, Herr, danke, dass du mir zugehört hast, und dann gehen wir arbeiten. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, wenn du mit einem Freund zusammensitzt, dann erzählst du ihm ja nicht eine halbe Stunde, was dir am Herzen liegt, und stehst auf und gehst, oder? Sondern zumindest bist du höflich und sagst, jetzt habe ich so viel von mir erzählt, wie geht's denn dir? Und auch in unserem Gebet mit Gott ist es gut, wenn wir Zeiten haben, wo wir uns einfach mal hinsitzen und sagen, okay, Herr, ich höre dir jetzt einfach zu. Was möchtest du mir sagen? Was liegt dir im Herzen? Da gibt es auch eine ganz tolle Methode, das ist dieses Journaling. Das heißt, ich komme mal innerlich zur Ruhe, kann eine gute Musik einlegen, kann mir vorstellen, ich bin an meinem Lieblingsplatz und jetzt kommt Jesus und setzt sich neben mich. Und dann fängt er an, mit mir zu reden, und dann schreibst du einfach das auf, was dir durch den Sinn kommt. Und schreibst es einfach auf und nicht jetzt überlegen, könntest nicht, sondern schreibst einfach auf und am Schluss liest du dir das durch. Du wirst überrascht sein, was Gott oft zu dir redet. Und wenn du unsicher bist, dann gib es jemandem anderen zum Prüfen, okay? Einem gestandenen Christen, jemand, der sich da auch auskennt und sagt, hey, was denkst du dazu, was ich aufgeschrieben habe? Ein weiteres Beziehungsgebet ist das meditative oder kontemplative Gebet. Das heißt, dass man sich einfach mal hinsitzt und Jesus Christus betrachtet. Mir letzten Mal einfach das Wort gnädig hergenommen und habe verschiedene Bibelstellen und Erklärungen nochmal geschaut und einfach mal nachgedacht über dieses Wort. Und dann werden dir auf einmal Dinge groß, wo du denkst, wow, den Aspekt hat es und den Aspekt hat es und das sagt Gott damit aus. Und sein Wesen wird dir größer. Meditatives Gebet hat nichts mit fernöstlicher Meditation zu tun, okay? Lass uns das nicht verwechseln. Fernöstliche Meditation heißt, ich schalte mein Hirn und alles aus und versuche mich leer zu machen. Beim meditativen Gebet versuchst du dich zu füllen, nämlich mit allem, was Gott hat, indem du Gott anschaust und Gott betrachtest und auch über sein Wort nachdenkst. Dann gibt es zwei Formen, wo beides drin ist, Beziehung und Reich Gottes. Eines haben wir heute schon praktiziert, was ist das? Lobpreis und Anbetung. Lobpreis und Anbetung ist eigentlich eine der höchsten Formen von Gebet. Weil wir ihn anbeten, ihn hochheben, wer er ist, wie er ist, was er getan hat. Und es ist eigentlich ein ganz inniges Gebet. Es ist eigentlich die Erfüllung vom ersten Gebot. Und wie heißt das erste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und wir singen nicht Lieder, verstehst du? Wenn wir anbeten, dann ist unser Herz, das sich Gott zuwendet. Mit deiner ganzen Seele, auch dein Denken und so weiter. Du machst dir bewusst, was du singst. Und du singst diese Dinge zu Gott. Mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Im Lobpreis, darum liebe ich es, im Lobpreis zu stehen und anzubeten. Manchmal leichte Formen von Tanzen, oder zumindest könnte man es so interpretieren, mit hineinzunehmen, wo einfach der Körper mit dabei ist. Es ist schwierig, da auf dem Stuhl zu sitzen, die Hände zu verschränken und sagen, jetzt bete ich Gott an. Manchmal kann es auch sein, das versteht mich nicht falsch, es kann sein, dass jemand still da sitzt und ganz versunken ist in ihm. Das ist genauso Anbetung. Und da geht es um Beziehung und da geht es auch um das Reich Gottes, weil in der Anbetung Dinge freigesetzt werden. Der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes und wenn er da ist, dann gibt der Teufel Fersengeld, definitiv. Eine dritte Sache. Ich habe das jetzt auch wieder angefangen, zu Hause einfach CDs einzulegen oder dein iPhone oder sonst irgendwas und Lobpreis da damit zu machen. Ich hoffe, dass wir bald einmal Lobpreis aus unserer Gemeinde als MP3 haben oder als CD, den du dann zu Hause anhören kannst. Eine wichtige Sache ist auch noch das Sprachengebet. Lass uns nicht aus den Augen verlieren, welche Kraft im Sprachengebet drinsteckt. Im Römerbrief heißt es, der Heilige Geist, also da geht es ums Gebet, und da sagt, wir wissen ja nicht einmal, wie wir beten sollen. Und dann sagt er, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, warum und wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Wenn ich in Sprachen bete, dann steht der Teufel daneben und versteht Bahnhof. Ich manchmal verstehe auch nur Bahnhof. Manchmal weiß ich nicht, für was ich bete. Aber Gott weiß genau, was du betest. Der Geist Gottes betet im Prinzip durch dich. Und darum ist das Sprachengebet so etwas Kostbares und was Tolles. Und wenn du das noch nicht hast, dann darfst du gerne nach dem Gottesdienst auf die Nelle, auf mich zukommen oder auf jemanden von der Leiterschaft. Und dann beten wir mit dir, dass du auch dieses Sprachengebet empfängst. Letzter Bereich, wo es jetzt ums Reich Gottes geht, das ist die Fürbitte, wo wir für andere eintreten. Wir haben es auch schon das letzte Mal, den Hesekiel 22, 30, wo Gott sagt, das Volk lebt so böse, dass ich es eigentlich richten muss für das, was es tut. Aber ich habe jemanden gesucht, der für das Volk in den Riss tritt und eintritt für das Volk, damit ich ihm meine Gnade geben kann und nicht Gericht. Aber ich fand niemand. Und darum muss ich über dieses Volk urteilen, sagt der Gott. Fürbitte ist ein ganz wichtiger Bereich. Und das Letzte ist auch dieses proklamative Gebet. Ihr könnt zu Hause den Hesekiel 37 nachlesen. Das ist da, wo Gott den Propheten nimmt über dieses Tal der Totengebeine. Und das Interessante ist, Gott sagt dem Propheten, was er sagen soll, oder? Und die Beine, das Zeug beginnt sich erst dann zu rühren, wo der Prophet was sagt. Ist eigentlich völlig komisch, ne? Gott sagt was, da müsste doch eigentlich alles schon passieren, ne? Weil er durch uns wirkt. Und in dem Moment, wo der Prophet über die Totengebeine prophezeit, wachsen sie zusammen, kommt Fleisch dran und es entsteht eine große und mächtige Armee. Und Gott hat uns auch diese Gnade gegeben, Dinge im Gebet hervorzurufen. Wenn wir Gottes Herrschaft aufrufen über Innsbruck, dann geschieht was im geistlichen Bereich. Dann werden die Mächte der Finsternis zurückgedrängt und das Gute kann sich mehr ausbreiten. Gottes Reich breitet sich umso mehr aus. Der Teufel wird zurückgedrängt. Amen. Ihr habt die Zettel mit, haben wir das letzte Mal auf die Stühle gelegt, wo bei uns gebetet wird und für was. Denkst daran, jeden Gottesdienst haben wir gemeinsam gebetet. Du bist herzlich eingeladen, dazuzukommen. Wir beten für die Welt, wir beten für das Reich Gottes, auch für die Gemeinde, den Leib Christi. Und wir beten auch, wenn es dran ist, für persönliche Anliegen. Bevor wir miteinander beten, möchte ich euch noch einladen, und zwar in Bezug auf unseren Weihnachtsgottesdienst. Lass uns doch ein Gebetsprojekt starten. Wir haben am 16. unseren gemeinsamen Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, oft lädt man dann Leute ein und viele haben keine Zeit und kommen nicht oder haben irgendwelche Ausreden. Ich würde dich herausfordern, dass wir es heuer anders machen. Frag doch bis nächsten Samstag Gott, für welche 2, 3 Leute du beten sollst. Und ich bin überzeugt, der Heilige Geist legt dir Menschen aufs Herz. Und dann fang an, sobald du das hast, kannst diese Woche schon beginnen, jeden Tag kurz für diese Leute zu beten. Dass Gottes Geist ihnen begegnet, dass sie Gott erkennen können, der Schleier weggeht von ihren Augen. Und dann tust du irgendwann im November, Ende November, tust ihnen was Gutes, betest weiter. Und im Dezember ladest du sie ein zum Gottesdienst. Ich glaube wirklich, wenn wir das machen, dass wir überrascht sein werden, wie viele Leute mitgehen. Weil wir im Gebet Dinge vorbereiten können. Wer macht mit? Okay. Möchte ich wirklich einladen, da mitzumachen. Vertrau Gott, dass er echt was tut. Und er wird was tun. Und Vater, so danken wir dir jetzt, dass du ein großer Gott bist. Herr, wir beten, dass du unser Gebetsleben wieder neu mit deinem Leben erfüllst. Vater, wir bitten dich, dass wir neu erleben dürfen, wie du Gebetserhörungen schenkst. Auch für Dinge, für die wir schon Jahre beten, Herr. Leg du sie uns neu aufs Herz. Und lass uns sehen, wie sich Dinge erfüllen durch deine Gnade, Herr. Vater, ich danke dir, dass wir, deine Heiligen, den Feind in die Schranken weisen, auch in dieser Stadt und in dieser Nation durch deine Gnade. Dafür loben wir dich und preisen wir dich, Herr. Und so segne ich jeden Einzelnen, der da ist, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich segne dich auch mit einer neuen Begeisterung für Gebet. In Jesu Namen. Amen.